Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. O Mose, warum nur? Warum? Was soll mit uns werden? Wollt ihr, dass wir hier sterben in der Wüste, du und dein Gott? Kein Brot, kein Wasser ist hier. Und es ekelt uns vor dieser mageren Speise auf dem langen Weg. Liebe Gemeinde, es steht im 4. Buch Mose 21 einiges darüber. Es steht einiges darüber, über die Lustlosigkeit, über das Nörgeln, über das Gemotze des Volkes Gottes. Und es herrscht große Unzufriedenheit und Undankbarkeit, Unverständnis auch. Und es gipfelt in der Beschimpfung gegen Mose und seinem Gott, wie es hier steht. Schon öfter hatte das Volk genauso gejammert. Das ist also nicht neu. Sie hatten sich schon immer mal wieder beschwert. Damals ging es um mangelndes Essen, um die heiße Wüste und ums Sterben. Und öfter schon hatte das Volk auch darauf hingewiesen, dass sie nicht genug hatten in der Wüste. Wir können dann auch nachlesen, dass Gott dann auch reagiert hat. Jedes Mal, wenn ein solcher Mangel da war und besonders, wenn er beklagt worden war. Das Volk hat Manna bekommen, Brot vom Himmel, süß und schmackhaft wie Semmel und Honig. Und das inzwischen fast 40 Jahre lang, denn Gott war treu und Gott hat sie versorgt. Und jetzt, an der Stelle, um die es heute geht, immer dasselbe. Es ekelt die Menschen vor dieser mageren Speise, können wir lesen. Ja, ich denke, das kennen wir alle auch ganz gut. Da ist das nicht nur früher beim Volk Israel in der Wüste so gewesen, sondern auch bei uns gibt es immer wieder Situationen, wo wir nicht zufrieden sind. Denken wir zum Beispiel an die Zeit der Wende. Man will immer wieder Abwechslung haben und das ist nicht anders. Schneller, höher, weiter, komfortabler, so heißt das Motto. Und wenn das nicht klappt, dann wird eben gestreikt, dann wird gesungen, hey Boss, ich brauche mehr Geld. Und wie hat es sich entwickelt seit der Wende, seit dem Mauerfall? Wie groß war da die Begeisterung zunächst, die Dankbarkeit, die lachenden und feiernden Leute, die plötzlich merkten, dass es anders wird. Die Versprechungen auf blühende Landschaften waren sehr groß und man freute sich darauf, man wartete darauf. Es war alles schön und neu. Was geschah dann? Alles Schöne, alles Neue, es kam viel zu langsam. Oder noch gar nicht, bis heute. Die Freude nahm ab und der Gesang, nun danket alle Gott, wurde verstummt, wurde still und ist leiser geworden wenigstens. Und die neuesten Umfrageergebnisse, das wissen und lesen wir ja auch, zeigen, dass die Versprechen von Anfang der 1990er Jahre in vieler Hinsicht noch längst nicht als erfüllt angesehen werden. Zufriedenheit sieht anders aus. Das ist nur ein Beispiel von vielen, was wir bei uns sicherlich auch alle nachvollziehen können. Wenn wir das eine haben, was vorher nicht da war und es uns hilft und uns gut tut, und das läuft eine Zeit so, dann sind wir plötzlich daran gewöhnt und warten auf mehr. Immer größer, immer schneller, immer komfortabler. Was hilft dann der Blick zurück, wenn wir doch heute nicht genug haben? So denken dann viele. Man hatte schon lange verdrängt, wie schlimm es war beim Volk Israel, schon lange verdrängt, wie schlimm es war in der Sklaverei in Ägypten. Und nur noch, man dachte daran, in der Wüste dann, wo es trocken und wenig zu essen gab, man dachte nur, wie es heißt, an die Fleischtöpfe Ägyptens. an die Bedrängnis, in der sie da leben mussten, an die Unfreiheit, mit der sie zurechtkommen mussten, da haben sie gar nicht mehr gedacht. Die Menschen des Volkes Israel sind nun seit Jahrzehnten unterwegs. Sie sind geflohen aus der Sklaverei in Ägypten. Und Gott hat sie geführt, wundersam, durch das Schilfmeer. Wir kennen alle diese Geschichte. Wir kennen die Geschichte vom Sinai, am Berg Sinai, wo Mose die 10 Gebote aufgenommen und weitergegeben hat. Und immer wieder blicken sie zurück, aber je größer der Abstand zu Ägypten wird, desto verklärter wird die Erinnerung an die eigentlich schlimme Zeit. Immer lauter, immer öfter wird das Volk verdrossen und murrt gegen Mose und gegen Gott. Und als sie dann trotz aller Hilfe auf ihrer Wanderschaft nicht mehr glauben, dass sie nicht mehr daran glauben, dass sie überhaupt noch ins gelobte Land kommen und geführt werden und Gott dieses Ziel doch beharrlich verfolgt, da verschiebt Gott sogar und setzt noch eins drauf und lässt die Ankunft sogar noch um eine weitere Generation später kommen. Das halten sie schließlich nicht mehr aus. Irgendwie können wir das ja auch verstehen. Und allmählich sind dann von denen, die ursprünglich rausgeführt worden sind aus Ägypten, allmählich sind dann die meisten schon gestorben und sogar die nächste Generation kam. Aber trotzdem auch das Volk schimpft und lässt Gott jeden Morgen neu dieses Manna auf dem Boden liegen und abends die Wachteln ins Lager kommen. Das zählt alles nicht mehr. Das Volk jammert, obwohl Gott dann aus dem Felsen frisches Wasser sprudeln lässt. Das Volk beschwert sich und schenkt Gott einen Sieg. Und Gott schenkt einen Sieg nach dem anderen gegenüber Menschen, die ihnen auf dem Weg entgegenkamen und ihnen Schlimmes tun wollten. Er hat sie immer behütet. Trotzdem ist das Volk auf ihren Gott nicht gut zu sprechen. Die gießen sich ein goldenes Kalb, woraus Mose dann sogar, nachdem die 10 Gebote aufgeschrieben waren, die Steintafeln auf den Boden wirft. Und Gott geht immer wieder auf sie ein. Nachdem die Tafeln kaputt waren, hat er sogar eine zweite Auflage erstellt. Aber was hat dies alles gebracht? Die Kinder, die neue Generation, alle Maßnahmen, die Gott angeführt hatte, die Gott angeboten hatte und auch realisiert hat, sie machen alles nicht anders. O Mose, warum nur, heißt es. Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt, du und dein Gott? Warum wollt ihr, dass wir hier sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier. Und es ekelt uns vor dieser mageren Speise. Eine neue Generation, viele einzelne Schritte und Wege und Maßnahmen Gottes, aber sie sind unzufrieden und kommen nicht weiter. Und nun kommen wir zur eigentlichen Aussage auch für uns heute an diesem Sonntag. Es heißt hier weiter, da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die Schlangen bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf, und wer gebissen ist und sieht diese Schlange an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Was macht Gott diesmal anders? Er bringt nicht sofort eine Lösung und hilft dem Volk, sondern er macht ihnen erstmal das Leben schwer, indem er Schlangen schickt, die viele bissen, die sterben mussten. Gott redet nicht zuerst mit Mose und versucht, Dinge klarzustellen und gibt Mose Ideen und Tipps und Handwerkszeug an die Hand, damit dem Volk geholfen wird, Nein, Gott wird drastisch. Das hört sich ja schlimm an. Er schickt ohne Vorwarnung feurige, giftige Schlangen. Ist Gott, so muss man sich sicherlich fragen, ist Gott nun mit seiner Geduld am Ende? Der langmütige und gnädige Gott, der immer da war. Oder handelt er nach dem Motto, wer nicht hören will, muss fühlen? Gott will sein Volk verurteilen? Will er sein Volk strafen? Das Resümee haben wir im Text schon lesen können. Eben nicht, immer noch nicht. Gott hat etwas anderes vor. Er lässt von Anfang an nicht ab von seinem Ziel mit diesem Volk. Obwohl sie ungeduldig sind, er hat das Ziel und verfolgt es weiter. Er will für sie sorgen, indem er sie in das gelobte Land bringt. Irgendwann. Die feurigen Schlangen mit ihren tödlichen Bissen, so schrecklich dies auch war, sollen endlich das erreichen, was alles Gute vorher nicht erreicht hat. Das war Gottes Plan. Und wirklich, das Volk, ein Satz sofort danach im Text, das Volk besinnt sich auf Gott, auf seine Hilfe. Und es gibt sein undankbares Gerede zu und bittet Mose um Fürbitte. Und Mose, auch ein geduldiger Mensch, wie wir lesen können, Mose bittet wiederum für sein Volk. Geduldig hält er fest an seinem Auftrag, es weiterzuführen. Und dann geht es eigentlich ungewöhnlich weiter. Dass Gott Mose beauftragt, aus Kupfer oder Bronze, man weiß das nicht genau, eine Schlange zu formen und diese an einer Stange aufzuhängen, sodass alle im Lager sie sehen können. Und wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Irgendwie scheint mir das seltsam. Eine Skulptur wird gemacht, von Menschen gemacht, zurechtgebastelt. Und das soll ein Lebensretter sein? Das soll eine Hilfe sein? Und ausgerechnet dann noch eine Schlange? Ein Zeichen für Gefahr, für Tod, für den Teufel? Wir denken an die Geschichte im verlorenen Paradies, als die Schlange Schlimmes gemacht hat und Adam und Eva nachher aus dem Paradies verjagte. Und dieses Tier, dieses Symbol des Tieres soll nun helfen? Wieso ist diese Schlange plötzlich das Gegenteil als Gefahr und schlimme Dinge? Irgendwie scheint das seltsam. Wieso ist sie plötzlich das Gegenteil? Und überhaupt eine Statue, ein Bild, das direkt selber retten soll? Ich denke, wir können dieses so verstehen. Es geht eigentlich gar nicht um die Schlange an sich, um diese Statue, um dieses metallene Etwas. Es geht um die persönliche Hinwendung jedes Einzelnen aus dem Volk. Sieh weg von der Gefahr, und wenn du gebissen wirst und du merkst, es zwickt irgendwo, dann sieh weg von dieser Gefahr und sieh hin zu diesem Schlangensymbol. Und dann lass dich erinnern, dass Gott doch für dich da ist. Du kennst dich mit aller du kannst dich mit aller Besorgnis an Gott wenden, im Vertrauen, dass er für dich sorgt, wie er es auch versprochen hat. Das Volk Israel hatte so viele Beispiele gesehen und erlebt, und Gottes Fürsorge war spürbar geworden. Ich sprach davon, von der Befreiung aus der Sklaverei und von allem Ungemach auf der langen Wanderung. Doch alle Ergebnisse reichten nicht aus, bis Gott sich dann letztlich zu einer symbolhaften Szenerie erinnerte und sie auch möglich machte. Allein das Grundvertrauen auf Gott, darauf sollte es ankommen. Und das sollte symbolhaft auch deutlich werden, dass jeder es verstand, gegenständlich. Dass nicht jeder zum Himmel sieht, sondern auf diese Figur, weil das für Menschen sicherlich einfacher ist, sich über ein solches Hilfsmittel an Gott wenden zu können. Keine Erinnerung, keine Erfahrung, nichts Gutes, was in der Vergangenheit gewesen ist, soll geholfen haben seinerzeit. Nein, es musste was Neues her. Und allein auf diesen unmittelbaren Blick auf Gott, da kam es dann an. Hinsehen, aufsehen und ihn dann reinlassen und sich auf ihn verlassen. Und damit, ihr Lieben, sind wir bei Jesus und blättern mal einige Seiten weiter und kommen auf eine Begegnung von Jesus mit seinen Jüngern. Hier heißt es: Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Jesus hat also gesagt, es soll eine Erhöhung stattfinden und hat als Symbol wieder dieses alttestamentliche Geschehen herangezogen. Diese Schlange als Symbol ist hochgehoben worden, dass sie jeder sieht. Wenn sie hier unten liegt, kann es keiner erkennen, auch von euch nicht. Und das hat Jesus als Beispiel genommen, dass er selber erhöht worden ist. Bei Jesus, der ist der Kern dieser Geschichte, eben nicht die Schlange selbst, sondern der Prozess des Erhöhens. Etwas wird so hoch aufgehängt, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, es zu sehen. Und die Heilung, welche die Israeliten durch den Blick auf diese Schlange fanden, steht bildhaft für das Heil, das Jesus durch seinen Tod am Kreuz erleiden musste. Also ebenso erhöht, am Holz hängend angebracht. So sagt er es selber im Vorhinein schon auf das Geschehen. Und die Botschaft für uns heute heißt: wenn du glaubst, indem du auf den Gekreuzigten blickst, dann erfährst du auch Heilung. Aber guck hin, tu es doch endlich. Es muss keine schlimme Schlange sein, die uns beißt, aber die kleinen Wehwehchen unseres täglichen Lebens sind vielleicht auch genug, dass wir immer wieder merken, mal körperlich ausgesprochen, hier zwickt es, da kneift es, da tut es weh. Es ist ja bei uns im Gedanken, im Erleben genau dasselbe. Heilung ist nötig und jeder braucht es jeden Tag irgendwie. Und wenn wir dann aufblicken können zu Jesus, der erhöht worden ist, dann haben wir es. Und beim Blick auf den Mann am Kreuz, auch da können wir es tun, bei dem Blick auf den Mann am Kreuz werden alle, die ihm vertrauen, über den Tod hinaus leben, auf ewig in Gottes Reich. Somit, ihr Lieben, ist das zwar eine Geschichte, wie das Volk Israel es erlebt hat, aber auch eine Geschichte, aus der wir alle hier, die wir hier sind, auch viel lernen können. Und das beispielhaft auch heranziehen. Wir sind ja jetzt am Anfang der Passionszeit und vielleicht bieten sich uns in den nächsten Wochen besondere Momente des Innehaltens auch an. Dass wir uns an dieses Beispiel, was in der Wüste geschehen ist, auch auf heute übertragen besinnen können. Momente, wo wir den Kopf drehen und uns bewusst von dem Kleinkram des Alltäglichen abwenden, sondern hinwenden zu Gott. Und wenn wir so stehen können mit Überzeugung und etwas übertrieben dargestellt und stellen uns hin und sagen, ja Herr, jetzt sehe ich dich, jetzt kann ich dich endlich mal sehen, weil mich wieder übertragen aus der alten Geschichte, die Schlange am linken Bein gebissen hat. Jetzt gucke ich zu dir auf, ach ja, hier hat mir was wehgetan, hier bin ich beleidigt worden, hier habe ich selber etwas Schlimmes getan und ich möchte gerne raus da und ich gucke hoch. Ich gucke hoch, dass jedes Wehwehchen damit gebessert ist. Wenn wir so mal versuchen, auch in der Passionszeit an das, was Jesus für uns getan hat, erinnern, dann können wir uns abwenden von allem, was zerstört. Worte oder Taten, die uns selbst oder bei anderen auch stören, dass wir sie loswerden wollen. Ja, loswerden, indem wir den Blick aufheben. Es sagen ja viele auch, dass das Gebet, wenn man sich so klein macht beim Beten, zwar eine Haltung ist, eine Art demütige Haltung auch ist, aber dass das Gebet mit dem Blick nach oben auch eine große Hilfe sein kann, rein körperlich. Momente, in denen du dich und deine Welt vertrauensvoll dem erhöhten Menschensohn auslieferst. Diese Momente sind die, die uns weiterbringen und die uns durchtragen. Amen.